Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Bei vielen meiner Freunde ahne ich, was sie wählen. Wissen tue ich das nicht. Irgendwie scheint das bis heute mehr Tabu zu sein als Geld oder Sex. Oder was schlimmer noch wäre, ist, wenn sie mir nicht sagen würden, was sie wählen, sondern wenn sie gar nicht zur Wahl gehen würden. Was ich nämlich nicht weiß, ist, wie viele Nichtwähler unter meinen Freunden sind. Ich persönlich weiß noch nicht genau, was ich nächstes Jahr bei der Bundestagswahl wählen werde. Johanna, weißt du schon, wen du wählen wirst nächstes Jahr bei der Bundestagswahl?
Na klar weiß ich, wen ich wähle. Natürlich
nämlich
die SPD.
Erststimme und Zweitstimme?
Ja, klar, immer.
Also ist das, Wahlkreis ist in Berlin, wo du wählst? Oder wo ist der Kreis, den du mit der Direktstimme wählst?
Nee, ich wohne in Mitterfels, das ist ein kleiner Ort bei Straubing in Niederbayern.
Okay, und da macht es Sinn, die SPD mit der Erststimme zu wählen?
Na, ich werde hoffentlich die Kandidatin sein. Von daher muss man sich auch selber wählen, wenn man sich das zutraut.
Das stimmt. Johanna Ueckermann ist nämlich Vorsitzende der, offiziell heißt die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD. Ganz kurz Jusos, und du bist heute Abend zu Gast in Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk, finde ich eine gute Wahl.
Die Radio Wissen.
Johanna, am Anfang darfst du dir was aussuchen bei uns. Hier,
okay.
Hier kommt's. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Johanna Ueckermann. Erstens, Besuch auf dem Friedhof Friedrichsfelde. In Klammern steht für mich als Erklärung hierhinter, hier wurde Rosa Luxemburg beerdigt.
Oh, ja, das finde ich schon mal sehr spannend und gut.
Schon mal da gewesen?
Nee, war ich tatsächlich noch nicht.
Ich auch nicht. Hier steht nämlich in Klammern nochmal hinter, für mich auch, Johanna benutzt das Zitat, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fessel nicht. Und das ist von Rosa Luxemburg, wenn ich das richtig
sage. Genau, das ist eins meiner Lieblingszitate.
Weil?
Weil ich finde, dass es sehr kraftvoll ist und auch ausdrückt, dass man Mut haben muss, dass man sich was trauen muss, wenn man irgendwie vorwärts kommen will, und dass gleichzeitig aber so der Einzelne oder die Einzelne nicht alles von sich heraus erreichen kann, sondern dass man eben auch gegen gesellschaftliche Widerstände quasi kämpfen muss.
Und hat das aber auch ein bisschen was Hoffnungsloses, ne? Also diese Fesseln, die man spürt, wenn man sich bewegt und so kämpft, heißt ja noch nicht, dass die Fesseln abfallen.
Ja, ich interpretiere das mal so. Also die sollen ja gesprengt werden, die Fesseln.
Keine Angst vorm Schmerz, der damit verbunden sein kann?
Nö, also ich glaube, so ein bisschen Leidensfähigkeit. Ich meine, gerade gehört irgendwie in der Politik, glaube ich, auch manchmal dazu, ne?
Zweite Möglichkeit wäre Sechs-Augen-Gespräch, Sigmar Gabriel, ein Mediator und du.
Ja, also würde mich gern mal mit Sigmar Gabriel quasi im Vier-Augen- oder im Sechs-Augen-Gespräch unterhalten. Das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Ich würde dafür aber auf jeden Fall gerne irgendwie eine gemütliche Location wählen, so Biergarten oder so, ne?
Weil?
Ich glaube, ja, das entspannt ja dann irgendwie, ne? Dann kommt man mal raus aus dieser Sitzungslogik und ist vielleicht ein bisschen entspannter auch so.
Wie ist das denn? Gibt es, ich weiß nicht, einen Regeltermin, dass man sagt, okay, die Juso-Vorsitzende hat einmal, zweimal im Jahr einen festen Termin?
Nee, also man trifft sich ja in den Parteivorstandssitzungen, die ja relativ regelmäßig irgendwie stattfinden, oder dann auch mal quasi beim Vorgespräch, bei Veranstaltungen oder so. Termin muss man tatsächlich irgendwie auch anfragen, ne, wenn man irgendwie was Wichtiges zu besprechen hat, weil ja schon auch immer viel los ist, sage ich mal, ne?
Dritte Möglichkeit, jetzt musst du mir einmal bei der Aussprache helfen. Hier steht Besuch auf dem Gäuboden-Volksfest, richtig ausgesprochen?
Ja, das ist auch gleich mein Favorite. Ich muss gar nicht weiterreden.
Dann sag, also bei mir steht hier als Erklärung 5. Jahreszeit in Straubing im August.
Genau, das Gäuboden-Volksfest ist unser Volksfest. Das ist quasi nach der Wiesn so in Bayern mit das größte und bekannteste Volksfest und auch wesentlich entspannter als die Wiesn, weil es nicht ganz so überlaufen ist. Und da bin ich jedes Jahr ganz selbstverständlich, da geht man von uns aus einfach immer hin und trifft Freunde und hat einen netten Abend. Und ich liebe auch diese Fahrgeschäfte, die es da natürlich immer gibt. Alles, was sich dreht. Also Höhe kann ich nicht so ab, aber alles, was sich dreht. So mein Lieblingsfahrgeschäft ist natürlich Breakdance.
Das ist das, was sich nochmal in der Kapsel dann auch dreht wahrscheinlich, ne?
Genau, ja.
Oh Gott, da wird dir nicht schlecht.
Nee.
Das heißt, hinterher Zuckerwatte oder so ist da nicht drin?
Naja, Bier, ne?
Eine vernünftige Grundlage mal schaffen. So. Das heißt, von den dreien wäre das auch dein Favorit?
Ja, auf jeden Fall.
Bist du dieses Jahr da gewesen? Weil es ist im August.
Genau, klar. Ich war auch bei der Eröffnung und dann auch so unterwegs mit Freunden wieder. Ja.
Auf dem SPD-Parteikonvent vor ein paar Wochen haben 2/3 der Stimmen für das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada gestimmt. Das ist insofern wichtig, als dass Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister nun innerhalb der Bundesregierung diesem Abkommen auch zustimmen kann. Johanna, hast du mit abgestimmt bei Parteikonvent? Also warst du sozusagen stimmberechtigt? Ja, wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich war auch delegiert für Bayern.
Und wie hast du gestimmt?
Ich habe den Parteivorstandsantrag abgelehnt, weil er meiner Meinung nach nicht klar genug gesagt hat, dass wir das Freihandelsabkommen, so wie es im Moment vorliegt, nicht wollen, weil eben einige unserer roten Linien übertreten sind. Also sei es beim Vorsorgeprinzip, sei es beim Investitionsschutz. Und ging mir nicht weit genug, deswegen habe ich es abgelehnt.
Aber es scheint ja so zu sein, dass trotzdem eine Mehrheit der Partei, weil du gerade sagst, ihr wollt das nicht, eine Mehrheit der Partei trotzdem da auf Gabriels Seite ist. Oder ist das so ein Kompromiss, den man dann irgendwann eingeht, weil man sagt, okay, wir müssen damit jetzt auch irgendwie in die Regierung gehen, in die große Koalition und sagen, wir haben es jetzt auch abgestimmt und gut ist?
Na, also was in der Debatte auf dem Parteikonvent auf jeden Fall sehr deutlich geworden ist, ist, dass ganz viele Delegierte nach wie vor Bauchschmerzen mit diesem Freihandelsabkommen haben. Und deswegen sagt der Leitantrag, also der Parteivorstandsantrag, sagt auch nicht, juhu, CETA ist toll, wir stimmen das einfach so durch, sondern er besagt schon, wir wollen im parlamentarischen Verfahren mit den Europaabgeordneten gemeinsam, aber auch dann mit den Abgeordneten der nationalen Parlamente wollen wir noch Klarstellungen erreichen und wollen wir auch noch Nachbesserungen erreichen. Und das wollen sie eben auch in Zusammenarbeit mit der kanadischen Regierung. Von daher ist das auch erstmal ein grünes Licht, aber nur quasi auf Zeit. Weil wenn diese Klarstellungen nicht erreicht werden, dann werden zumindest die SPD-Bundestagsabgeordneten letztendlich gegen CETA stimmen bei der Ratifizierung.
Das weiß Gabriel auch.
Genau, das war die Kompromisslinie auf dem Parteikonvent. Mir ging das, wie gesagt, nicht weit genug und auch rund 30 bis 35 Delegierte haben ebenfalls dagegen gestimmt. Wir hätten uns gewünscht, dass quasi klarer gesagt wird, jetzt sagen wir Nein und sofern tatsächlich Klarstellungen erreicht werden, dann kann man immer noch Ja sagen, aber diese Linie hat sich leider nicht durchgesetzt.
Du hast es gerade auch ein bisschen angedeutet, in der öffentlichen Debatte sind ja unter anderem immer wieder so Punkte, die bei TTIP auch in der Debatte waren, wie eben die Schiedsgerichte, die eingerichtet werden sollen und so. Sind das für dich auch die Kernpunkte oder wo hakt es am ehesten noch dran inhaltlich?
Na, ich habe zwei Punkte, sage ich mal. Das eine ist, dass ich generell mir wünschen würde, dass wir über fairen und gerechten Welthandel sprechen und dazu gehört aus meiner Sicht, dass man eigentlich wegkommt von diesen bilateralen Abkommen, die es im Moment gibt, sondern dass man multilaterale Abkommen fasst im Rahmen der UN, die dafür sorgen, dass es einen tatsächlichen Ausgleich zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden gibt. Ich glaube, wenn man die Bekämpfung von Fluchtursachen zum Beispiel ernst nehmen will, dann gehört irgendwie eine andere Handelspolitik auf jeden Fall dazu, damit das Gefälle ein Stück weit einfach aufgelöst wird. So, das Problem ist einfach, dass im Moment es keine Chance eigentlich gibt, so multilaterale Abkommen irgendwie zu fassen, dass es da eine Blockade auch innerhalb der WTO und so gibt. Und deswegen muss man eigentlich mit dem umgehen, was auf dem Tisch liegt. Und das sind eben diese bilateralen Abkommen. Das ist zum Beispiel ein Abkommen wie jetzt CETA, also das mit Kanada. Und da finde ich, muss die SPD halt glaubwürdig bleiben. Und die SPD hat sich rote Linien gegeben, unter denen wir uns Handelsabkommen wie CETA vorstellen können. Und diese roten Linien sind einfach noch an ein paar Stellen eben übertreten. Das sind die Punkte, die ich vorher schon versucht habe anzuschneiden. Also die Sondergerichtsbarkeit beim Investitionsschutz, das Vorsorgeprinzip, das nicht ausgehöhlt werden darf, die öffentliche Daseinsvorsorge, die wir schützen wollen vor Liberalisierung und auch sowas wie Sanktionen bei den ArbeitnehmerInnenrechten. Also das ist auch wirklich zum hohen Standard bei den Arbeitnehmerrechten kommt.
Hast du Sorge, dass wenn das jetzt einmal mit Ja abgenickt ist, selbst wenn da ein Ja-Aber hintersteht, dass ihr mit den Bedenken irgendwann nicht mehr durchkommt, weil sozusagen so eine faktische Zustimmung dann irgendwann auch da ist und die SPD hat einmal gesagt, wir gehen mit und so?
Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also dafür ist die Debatte auch zu breit geführt worden, sowohl bei uns in der Partei als auch innerhalb der Öffentlichkeit. Da ist schon enormer Druck dahinter und da wird schon ganz genau quasi auf die Finger geguckt. Und das ist auch das, was wir als Jusos jetzt versuchen. Also wir waren nicht einverstanden mit dem Beschluss des Parteikonvents, aber wir wollen eben jetzt quasi den Abgeordneten auch den Rücken stärken, dass sie da nachbessern, dass sie dafür Klarstellungen eintreten. vertreten. Und bei der Abstimmung letztendlich werden wir Ihnen, wie gesagt, sehr genau auf die Finger gucken, ob dann tatsächlich die roten Linien auch eingehalten sind oder nicht.
Das ist jetzt so ein bisschen, CETA ist so das Aktuelle, was gerade auch groß aufgepoppt ist, auch weil es auf dem Konvent ein großes Thema war. Wenn du als JUSO-Vorsitzender einmal für dich sagen müsstest, was sind die Themen, die du gerne präsenter behandelt haben möchtest?
Also ein wichtiges Thema für mich, weil es, glaube ich, auch ganz viele junge Leute einfach in ihrer, ja, in ihrem täglichen Leben irgendwie so betrifft, ist der ganze Bereich irgendwie Arbeit und Ausbildung. Und da merke ich halt bei ganz vielen jungen Leuten, und das bestätigen ja auch so zum Beispiel der Ausbildungsreport von der DGB-Jugend oder so, dass da einiges im Argen liegt. Also dass die Ausbildungsqualität nicht gut ist, dass die Azubis Überstunden machen müssen, dass die Vergütung auch nicht ausreicht, um tatsächlich auf eigenen Beinen stehen zu können, sich eine eigene Wohnung leisten zu können oder so. Das heißt, da möchte ich auf jeden Fall eigentlich, dass wir einen stärkeren Schwerpunkt drauf legen. Wir als JUSOs treten zum Beispiel dafür ein, dass wir eine Art Mindestausbildungsvergütung haben. Das ist quasi so eine Art Mindestlohn
für Auszubildende.
Genau, Mindestlohn für Azubis. Und wir sagen halt, ja, dieser Mindestlohn oder diese Mindestausbildungsvergütung für Azubis sollte mindestens so hoch sein wie der BAföG-Höchstsatz bei Studis, weil wir nicht sehen, dass es da quasi einen Unterschied geben sollte zwischen Auszubildenden und Studierenden. Und ja, ich meine, was dann an Tarifverträgen quasi drüber verhandelt wird, ist ja alles in Ordnung. Aber es gibt einfach zu viele junge Leute, die verdienen 200, 300 Euro in ihrer Ausbildung. Und das ist definitiv zu wenig.
Hast du das Gefühl, dass Politik da überhaupt noch eingreifen kann?
Na, ich glaube, Politik muss da Regeln setzen. Natürlich immer in Zusammenarbeit auch mit den Gewerkschaften. Aber ich glaube, gerade so der Mindestlohn ist ja ein super Beispiel, dass das auch funktionieren kann. Ne? Was haben wir da irgendwie für Drohszenarien gehabt? Und die Welt geht unter und alle werden arbeitslos und die Wirtschaft bricht ein und so. Und nichts ist passiert. Also das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt mehr Geld in der Tasche haben. Und es werden sogar mehr sozialversicherungspflichtige Jobs dadurch geschaffen. Also von daher ist das ein Erfolgsmodell. Und ich denke mir halt, das hat funktioniert. Und warum soll es dann bei der Ausbildung eben nicht funktionieren? Also junge Leute müssen uns doch ja was wert sein. Sie sind die Fachkräfte von morgen, sind diejenigen quasi, die Köpfe, die unsere Gesellschaft irgendwann voranbringt. Und da sollte man einfach, glaube ich, mehr rein investieren.
Das heißt, das ist auch ein klassisches Thema, wo man als JUSO natürlich auch gut sagen kann, da gucken wir hin, einfach weil es auch ein junges Klientel natürlich ist, die von uns vielleicht auch erwarten, dass wir das Thema uns auch ein Stück zu eigen machen.
Genau, also wir verstehen uns quasi, also oder wir als Jugendverband, wir versuchen halt schon irgendwie nochmal stärker die Interessen von jungen Leuten auch bei uns in die Partei zu tragen und dafür halt ja zu werben, dass irgendwie junge Leute nicht aus dem Blickfeld geraten. Ne? Also was nicht heißt, dass wir uns nicht auch mit anderen Themen beschäftigen, sei es die Rente, sei es irgendwie Europapolitik oder so. Aber na klar, also speziell irgendwie die Interessen von jungen Leuten in den Blick zu nehmen, finde ich auch wichtig als Jugendverband.
Du giltst ja, vorsichtig ausgedrückt, durchaus als laute Stimme. Also es gibt dieses berühmte Zitat von dir, dass du sagst, Sigmar Gabriel kriegt als Schulnote eine 4-. Du scheust die Auseinandersetzung nicht wirklich, oder?
Nee, also ich glaube, man wäre auch falsch in der Politik, wenn man Auseinandersetzungen scheuen würde. So, Politik ist halt auch Streit um die besten Ideen, sage ich mal. Und das machen wir auch bei uns in der Partei. Also die SPD ist nun mal eine Partei, die auch sehr diskussionsfreudig ist, was ich total toll finde, weil man eben seine eigenen Ideen da auch einbringen kann. Und dann muss man eben manchmal auch laut sein, um die Ideen voranzubringen.
Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, selbst wenn man sich mal hinsetzt und sagt, okay, ich gucke mir eine Stunde von mir aus auch mal eine Bundestagsdebatte an oder so, dass diese Auseinandersetzung dann ganz häufig in den klassischen Plattitüden funktioniert. Also es ist das Übliche, wenn die Regierung A sagt, muss natürlich die Opposition B sagen. Ich habe nicht immer das Gefühl, dass es wirklich nur um die beste Kraft des Argumentes geht, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja klar, also manchmal ist da auch viel Show dabei. Glaube ich schon auch, ne? Also ich persönlich finde das nicht so gut, weil ich glaube, dass es ja, also ich meine, wir haben im Moment eh quasi so ein bisschen.
Ist ja schon Vorwahlkampf so ein bisschen.
Ja, genau, also ne, wir haben gerade eh Vorwahlkampf schon, so wir haben auf der anderen Seite aber das Gefühl, glaube ich, bei vielen Leuten, dass Politik eben auch Show ist zum Teil und dass es da nicht wirklich um ihre Interessen geht. Also zum Beispiel, was ich ziemlich erschreckend fand, sagen 69% der jungen Menschen, dass Politiker sich nicht für das interessieren, was Leute wie ich denken. Und Das sagt die Schaljun-Studie, die hat das rausgefunden.
Aber finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht überraschend. Also finde ich auch schockierend, aber finde ich nicht überraschend.
Ja, vielleicht ist es nicht überraschend, aber schockierend ist es schon oder ein Alarmsignal. Und das zeigt mir einfach so, dass es quasi mehr tatsächlich um die Interessen von jungen Leuten, aber generell irgendwie um die Menschen gehen muss, dass man stärker deren Bedürfnisse auch wieder in den Blick nehmen muss. Und
aber wie kann es gehen, das so ein bisschen wieder ernsthafter in die Debatte auch reinzubringen? Weil ich schon das Gefühl habe, in dem Moment, wo ein Podium aufgebaut ist oder von mir aus auch ein Pult irgendwo, dann sind diese Ansprüche, die wahrscheinlich alle Politiker auch unterschreiben müssten, ein bisschen, wir müssen uns mehr mit der Sache auseinandersetzen, dass das dann hinfällig ist, weil man dann doch in alte Muster verfällt.
Naja, also so generell glaube ich nicht, dass es den meisten Politikern irgendwie darum geht, nur Show zu machen. Ne? Also weil die allermeisten, die ich kennengelernt habe, so die streiten sehr ernsthaft für ihre Überzeugungen und auch für die Menschen zum Beispiel aus ihrem Wahlkreis oder so. Da würde ich auch keine Abstriche machen zwischen den Parteien. So, da hat man halt manchmal andere Vorstellungen und Analysen, was Gesellschaft gut tut. Aber im Endeffekt setzen sich die meisten Politiker schon sehr nachhaltig für die Interessen der Menschen ein. Aber ich glaube, das ist halt
gerade generell.
Warum
kommt es da nicht an? Also wenn das wirklich so ist und ich wirklich das Gefühl habe, da ist jemand, der glaubhaft meine Interessen vertritt, dann kann ja sozusagen diese Zahl nicht so hoch sein von Menschen, die sich nicht vertreten fühlen. Also wo ist der Gap und weshalb?
Ja, das ist absolut eine schwierige Frage, auf die ich auch keine einfache Antwort irgendwie habe. Ne? Ich glaube, es hat mit der Vertrauenskrise generell in Institutionen zu tun. Ich glaube, es hat auch quasi mit dem Vertrauen in Medien zu tun. Es hat auch mit der Skandalisierung von Politik teilweise zu tun, die viele Journalisten und Journalistinnen auch betreiben. So, das heißt, wir haben eigentlich ziemlich viele Baustellen,
an denen wir arbeiten müssen. Genau, aber was, wir spielen mal Wünsch dir was. Was wären die wichtigsten Punkte, um es wirklich zu ändern? Womit fängt man an?
Na, einen Punkt habe ich vorher schon genannt. Ne? Also ich habe natürlich immer auch da die Brille des Jugendverbandes oder der Jugendorganisation irgendwie auf. Ne? Und wenn ich da an die jungen Leute eben denke, dann braucht es, glaube ich, einfach ein stärkeres Signal, dass man sich um die Belange kümmert, also dass man eben Themen in den Fokus stellt, wie Ausbildung, Themen wie Investitionen in Bildung, aber auch Themen wie zum Beispiel das Eintreten für mehr Chancengleichheit und so, was, glaube ich, viele junge Leute einfach umtreibt. Und das Zweite ist, dass ich glaube, man muss zum Beispiel auch mehr junge Leute sichtbar machen innerhalb der Parteien und der Gremien und der Parlamente, weil das eben auch verdeutlicht, wir hören jungen Leuten zu, wir nehmen sie ernst, ihr habt eine starke Stimme bei uns. Das heißt, ich glaube, an der Baustelle quasi könnte man relativ einfach viel erreichen.
Aber was heißt das jetzt zum Beispiel für den Bundestagswahlkampf, der ja spätestens mit dem Beginn 2017 dann richtig losgeht? Also was sollte da anders sein als bei den bisherigen Wahlkämpfen?
Ich weiß, dass da oftmals viel irgendwie in Plattitüden gesprochen wird. Das ist auch ein Problem. Also an Sprache müssen Politikerinnen und Politiker auf jeden Fall arbeiten. Aber was ich auf gar keinen Fall ändern wollen würde, ist, dass es auch Auseinandersetzung und Streit gibt, gerade in so einem Wahlkampf. Weil ich glaube, eine gewisse Polarisierung ist auch wichtig. Man muss doch wissen, warum soll ich Partei A oder B wählen, nämlich weil sich was ändert, wenn ich jemanden unterstütze. Wenn das alles einheitsbrei, alternativlos und Harmonie, Konsenssoße ist, dann geht doch niemand wählen.
Ja, das verstehe ich und das meine ich auch nicht, weil ich glaube, dass die Sorge, die ich immer dahinter habe, ist, dass Wahrheiten am Ende des Tages nicht einfach sind. Also dass in dem Moment, wo ich Unterscheidbarkeit herstellen will, das natürlich irgendwann auch plakativ sein muss und das aber dann meistens ein Problem nicht adäquat abbilden kann.
Da hilft, glaube ich, nur erklären, erklären, erklären und der direkte Kontakt. Also was ich unglaublich schlimm finde, ist, wenn man einfach nur Großflächenplakate aufstellt, wo dann so eine Forderung, so ein Satz draufsteht. Ne? Das ist natürlich irgendwie zu wenig.
Aber das wird natürlich wieder stattfinden. Das wird die SPD auch machen, oder?
Klar, also einen gewissen Teil wird überall irgendwie stattfinden. Aber was wir irgendwie als SPD beim letzten Mal schon gemacht haben und was wir bei diesem Mal bestimmt auch wieder machen, ist einfach extrem viel direkten Kontakt suchen. Also zum Beispiel durch das Klopfen an die Türen und da ins Gespräch kommen. oder als Jusos wollen wir eben dahin im Wahlkampf, wo junge Leute irgendwie auch präsent sind, sag ich mal. Ne? Also das ist dann nicht der Stadtplatz Sonntagmittags um 12, so, sondern das ist halt dann der Badesee und das Festival. Ne? Und
Hast du das Gefühl, dass es in der SPD ankommt? Also dass ihr, wenn ihr sagt, ja, wir wollen auch die jungen Leute, wir wollen die jungen Leute auch prominent auf den Listen stehen haben und so, dass die SPD hergeht und sagt, ja, das machen wir?
Ach so, teils, ne? Also natürlich freuen sich alle, wenn wir als Jusos irgendwie da bereit sind, Wahlkampf zu machen, weil wir sind nun mal irgendwie viele und wir haben Energie und wir haben mehr Zeit manchmal als irgendwie Berufstätige. Oder Leute mit Kindern, ne? Da ist einfach bei uns irgendwie mehr Potenzial da. Auf der anderen Seite bestehen natürlich alle auf ihre Plätze und da irgendwie junge Leute gerade nach vorne zu kriegen und da auch ein starkes Signal zu senden, ist äußerst schwierig und ist auch mit viel Streit oftmals behaftet so.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Johanna Ueckermann ist zu Gast, Juso-Vorsitzende. Du bist seit 2002 in der SPD. Seit 2007 kann man, glaube ich, sagen, aktiv in der Politik, richtig?
Ja, richtig.
Bester Moment in den vergangenen 9 Jahren?
Puh, ich glaube, also tatsächlich schon, dass ich zur Juso-Vorsitzenden gewählt wurde, weil ich
Vor zwei Jahren?
Inzwischen sind es fast 3, okay. Also genau, Ende 2013, so, weil ich damit irgendwie nie gerechnet hatte, irgendwie als ich angefangen habe, mich zu engagieren. Ne? Und das ist einfach eine riesengroße Chance, so einen tollen Verband zu führen.
Gab es einen schlechtesten Moment irgendwann mal?
Oh, den schlechtesten Moment. Puh, da muss ich jetzt lange überlegen.
Hast du Zeit? Oder einen sehr schwierigen Moment?
Ach, puh. Also schwierig finde ich tatsächlich manchmal, wenn man auf Granit stößt mit Ideen. Na, also das passiert mir irgendwie ein bisschen weniger, sage ich mal, irgendwie vor Ort, weil ich habe irgendwie eine ziemlich coole Partei vor Ort, da wo ich herkomme. Aber ich kenne das aus vielen Gesprächen irgendwie mit Jusos, so, wo dann gerade die bisschen Älteren im Ortsverein dann irgendwie sagen, so, nee, das können wir jetzt nicht machen, das haben wir schon immer anders gemacht.
Und das ist anders bei dir im Ortsverein?
Ja, doch ein bisschen. Also ich hatte immer Glück, dass die meistens immer mitgezogen haben.
Spielte Papa eine Rolle? Also dazu muss man sagen, du hast ein sehr politisches Zuhause. Dein Vater ist in der SPD. War das so ein bisschen auch Ziehmensch, Ziehvater im doppelten Sinne?
Ja, das würde ich nicht sagen so, aber es spielt natürlich eine Rolle, warum ich zu den Jusos oder zur SPD gekommen bin. Ne? Also wir sind eine super politische Familie. Meine Mutter genauso, meine kleine Schwester auch. Und bei uns wurde schon immer über Politik geredet. Ich muss auch zugeben, ich war wahrscheinlich auf mehr Parteiveranstaltungen als auf Kindergeburtstagen, als ich klein war. Und
Das heißt, Papa hat dich mitgeschleppt.
Ja, klar. Ne? Und da wächst man dann so rein. Aber was ich dann schon gemerkt habe, ist, es brauchte dann trotzdem bei mir so die Initialzündung, um so richtig selber aktiv auch zu werden, mich so ein bisschen zu emanzipieren davon. Ne?
Welche war das?
Das war bei mir die Bildungspolitik. Also ich war so am Gymnasium, gerade irgendwie Richtung Oberstufe quasi. Und da wurde in Bayern unglaublich viel darüber diskutiert, ob man jetzt Studiengebühren einführt. Und dann sollte auch die Gymnasialzeit irgendwie verkürzt werden von 9 auf 8 Jahre. Und das widersprach so total meiner Vorstellung von einer gerechten Bildungspolitik, weil ich das Gefühl hatte, da werden jetzt nochmal extra Hürden eingezogen und die Chancen für diejenigen, die eben kein gutes Elternhaus haben, irgendwie gleich nochmal verringert.
Aber in den Kategorien hast du schon gedacht mit 18 oder 19? Also ja. Weil normalerweise denkt man ja, gut, jetzt mache ich mir Gedanken darüber, wie ist mein Abi und was mache ich dann?
Nee, also das, wie gesagt, das kommt, glaube ich, aus meiner politischen Prägung irgendwie auch. Ich war schon immer so sehr auf das Thema Gerechtigkeit irgendwie fokussiert und da konnte ich auch schon immer sehr leidenschaftlich werden, wenn es zu diesem Thema geht. Also es hat mich unglaublich früh immer schon angekotzt, wenn es irgendwie nicht gerecht zuging so. Und da waren die Jusos, wie gesagt, in dieser Bildungsauseinandersetzung diejenigen, die dann die Veranstaltung organisiert haben, die Flyer gedruckt haben, die Demos organisiert haben. Und dann war ich quasi Feuer und Flamme und dann mit dabei und habe auch nicht mehr aufgehört.
Was haben deine Freunde damals dazu gesagt, als sie gemerkt haben, okay, du meinst das ernst mit einem politischen Engagement?
Ja, ich glaube, also manche fanden es, glaube ich, schon ganz cool, also auch, weil trotzdem, also sie konnten sich selber nicht so richtig vorstellen, irgendwie da aktiv zu werden, aber spannend fanden sie es irgendwie schon. Das ist mir auch immer wieder begegnet, sei es irgendwie im Studium, als auch so, wenn man Leute kennenlernt, so dass sie es schon unglaublich spannend finden und dann auch irgendwie im persönlichen Gespräch dann so merken, okay, Politik hat so viel eigentlich mit meinem Leben zu tun, das ist eigentlich schon komisch, dass ich mich so überhaupt gar nicht engagiere, ne? Aber klar, in Bayern, manche fanden es auch komisch so. Also gerade irgendwie, weil da viel CSU halt ist. Ja, also da war so ein bisschen auch Schwimmen gegen den Strom, sage ich mal.
Welche sind die Situationen, an denen du für dich selbst feststellst, okay, das packt dich? Du hast jetzt vorhin auch gesagt, Bildungspolitik, also was ärgert dich wirklich, wo du merkst, nee, da möchte ich auch politisch aktiv werden?
Boah, das sind ganz unterschiedliche Fragen, ne? Also, aber die Hauptmotivation ist tatsächlich immer, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht gerecht zugeht, dass es auch nicht irgendwie solidarisch zugeht oder Leute nur auf sich gucken. Das nervt mich dann total.
Mach mal ein Beispiel, kann auch irgendein Alltagsbeispiel sein, aber gerecht und fair sind ja so, einmal um einen Eindruck davon zu kriegen, was es für dich beinhaltet.
Na, ich finde ja zum Beispiel jetzt in der ganzen Frage der Flüchtlingspolitik, ne? Also ich habe überhaupt gar nicht überlegt, mich zu engagieren, zu helfen. Wir haben auch eine Unterkunft bei uns daheim, wo ich herkomme. Wir haben irgendwie Abendessen organisiert, sind zusammen aufs Golboden-Volksfest gegangen, helfen, da unterstützen. Ne? Und dann gibt es ja Leute, die denken halt nur an sich. Und denen geht es eh irgendwie gut und die wollen auch nicht sehen, dass die Geflüchteten halt irgendwie wirklich eine leidvolle Geschichte hinter sich haben, dass die fliehen vor Gewalt und ja, extremen Hunger teilweise, auch Perspektivlosigkeit, ne? Und das finde ich traurig. Das finde ich einfach irgendwie sehr traurig so. Ich kann total verstehen, wenn man irgendwie auch für sich und seine Kinder irgendwie ein gutes Leben möchte. Das ist absolut legitim. Aber ich finde schon, dass man eine Verantwortung hat und dass man sich auch um andere kümmern muss. Und das kommt mir bei vielen leider viel zu kurz.
Schaffst du es irgendwie noch für dich ein Stück Freizeit und Entspannung dann zu finden?
Ja, der Alltag ist ziemlich dicht, also gerade auch so was Wochenenden angeht, haben wir als Jusos da halt immer Veranstaltungen und ich reise total viel rum, mache so vor Ort Veranstaltungen auch, weil ich es einfach irgendwie spannend finde und das mich auch so ein bisschen beflügelt, wenn ich sehe, okay, da gibt es so viele junge Leute, die denken genau wie ich, die wollen auch was verändern und so. Das gibt mir schon Kraft, aber ich versuche mir schon ein paar Freiräume mal zu schaffen. Also ich versuche irgendwie zweimal die Woche Sport zu machen, um den Kopf frei zu kriegen oder mit Freunden auch mal abends einfach zusammenzusitzen und wo ich halt auch mal ich sein kann, ne? Und nicht immer nur Johanna die Vorsitzende.
So. Wie bist du denn, wenn du nicht nur Johanna die Vorsitzende bist?
Nö, aber manchmal ist man dann halt auch quasi so in diesem Modus, ne? Also man irgendwie erklärt ganz viel, man kriegt ganz viel gefragt und so. Das ist die meiste Zeit, ist das super und freut mich total, wenn die Leute interessiert sind.
Ist ja ein Stück Wertschätzung, die damit verbunden ist.
Genau, absolut. Aber manchmal möchte ich auch selber einfach mal zuhören und einfach mal quasi entspannen, ne?
Jetzt ist es relativ genau noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl 2017. Was machst du danach?
Ach, das weiß ich noch nicht so genau. Ich bin dann noch bis Ende November Juso-Vorsitzende, wenn halt unser Kongress auf jeden Fall ist. Und dann muss ich mal gucken.
Ja, was würdest du gerne machen?
Das ist die entscheidende Frage. ich bewerbe mich im Moment darum, tatsächlich auch als Direktkandidatin für die Bundestagswahl zu kandidieren. Bei mir daheim im Straubing-Regen ist der Wahlkreis und da ist jetzt im Oktober, Ende Oktober die Aufstellungskonferenz. Ich hoffe, dass das gelingt und dass ich dann auch einen guten Listenplatz in Bayern bekomme, sodass ich dann hoffentlich Bundestagsabgeordnete bin.
Ja, Moment, machen wir es eins nach dem anderen. Wie wahrscheinlich ist es, dass du als Direktkandidatin aufgestellt wirst? Gibt es Gegenkandidaten bei euch?
Nee, im Moment habe ich niemanden. Das heißt, das sieht schon mal gut aus.
So, wie viel Prozent hat der letzte Direktkandidat in dem Wahlkreis bekommen? Von der SPD?
Ja, gute Frage. Das war ich selber.
Das heißt, du würdest wieder aufgestellt werden. Wie viel Prozent hast du bekommen?
Ich glaube so um die 17, 18.
So, das heißt ja, es würde wahrscheinlich nicht ganz reichen, um in den Bundestag einzuziehen.
Nein, das ist als SPDler in Bayern ist das wirklich schwierig.
Ja. Und so, und jetzt ist die Frage, wie viele Leute der Liste haben es denn geschafft von der Landesliste in den Bundestag letztes Mal?
Aus Bayern haben wir 22 Abgeordnete.
So, und jetzt sag mal, welchen Listenplatz du bekommst.
Ja, das steht jetzt noch in den Sternen.
Ja, aber
ne?
Das ist doch die entscheidende Frage.
Genau, und die Jusos in Bayern, die fordern einen Platz unter den ersten 5 für mich, damit man eben ja eine starke Stimme für junge Leute im Bundestag kriegt und ja, halt schon einfach auch, weil ich als Juso-Vorsitzende in den letzten Jahren, glaube ich, einfach gezeigt habe, dass ich irgendwie auch die Interessen von jungen Leuten authentisch vertreten kann. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr über die Unterstützung der Jusos und ich hoffe, dass noch viel mehr Leute aus Bayern mich unterstützen.
Was glaubst du denn? Also eins unter den Top 5 zu kriegen? Realistisch? Also was glaubst du?
Na, ich glaube, man muss einfach mal gucken. Ne? Also ich finde es wichtig, dass wir ja ein bisschen frischen Wind in den Bundestag kriegen, dass wir auch ein bisschen drauf schauen, wer sind denn eben unsere Zielgruppen auch und dass man das nicht nur nach diesem, wer schon drin war, darf nochmal und ansonsten schauen wir auf den Regionalproports-Schema aufstellt, sondern sich tatsächlich irgendwie auch fragt, wo können wir denn zum Beispiel neue Wählerinnen gewinnen, wie können wir denn gerade junge Leute wieder stärker auch für Politik begeistern, wie können wir vielleicht auch nochmal ein Signal an junge Frauen senden.
Das sind jetzt alles Argumente sozusagen, genau, dass man es macht, aber höre ich dann schon raus, dass es gewissen Widerstand gibt. Also die SPD geht jetzt nicht her und sagt, ja, das ist eine richtige, gute Idee und auch ein vernünftiges Signal. Johanna, kannst du mit Platz 5 denn dann leben? Das machen sie auch nicht.
Klar, nee, das wäre schön, aber ja, wenn man ehrlich ist, das ist halt so, ne? Also die Plätze sind umstritten, natürlich möchte irgendwie jeder da rein, aber wie gesagt, ich finde, man kann gerade als Jusos da auch den Anspruch erheben, dann einen vorderen Platz zu kriegen und jetzt gucken wir, was bei den Gesprächen rauskommt.
Das heißt aber, wisst ihr ungefähr, wie viele Plätze ihr kriegt? Ihr werdet ja irgendwelche Umfragen haben und wisst, ob die 22 wiederholbar sind oder nicht bei der Bundestagswahl, so momentan zumindest.
Ja, das ist noch nicht so komplett irgendwie absehbar, weil es halt sehr auf unser Ergebnis drauf ankommt natürlich und auch auf das Ergebnis der anderen Parteien, was dann irgendwie komplizierte Ausgleichsmandatsrechnungen mit sich zieht. Von daher ist es super schwierig abzuschätzen, aber auch das ist zum Beispiel ein Argument. Ne? Also irgendwie die Jusos, die einen Großteil des Wahlkampfes stemmen, die sind natürlich noch stärker motiviert, wenn wir erstens quasi Themen nach vorne stellen können, die für uns wichtig sind, die jungen Leuten wichtig sind und wenn wir zweitens auch viele Köpfe haben von jungen Leuten, die sie supporten können. Deswegen kämpfen wir auch nicht nur für mich für einen guten Listenplatz, sondern natürlich auch für andere Juso-Kandidatinnen und Kandidaten in den anderen Bundesländern.
Habt ihr da auch einen Proporz bei euch, dass ihr, keine Ahnung, 4 Stellvertreter habt, die aus anderen Bundesländern kommen, sodass man auch kämpfen kann? Von mir aus im Sinne, der eine hat noch einen guten Listenplatz in Niedersachsen, der andere in NRW oder wie macht ihr das für euch? Weil ihr müsst ja auch strategisch ein bisschen denken.
Ja, also es kommt halt immer drauf an, wer quasi auch aufgestellt wird. Ne? Aber wir sprechen uns halt mit den anderen, also mit den Landesverbänden auch ab. Wo gibt es junge Kandidierende? Wen können wir da supporten? Wie schaut das bei euch aus? Und werden dann natürlich auch im Wahlkampf dann speziell auch nochmal bei jungen Leuten versuchen, da was anzuschieben. Ne? Aber man kann das halt nicht so 100%ig irgendwie immer planen, weil das so von ganz vielen Faktoren auch gerade vor Ort irgendwie abhängig ist.
Kann ja auch ein guter Ankereffekt sein. Also wenn ihr jetzt hergeht und sagt, komm, für Johanna fordern wir einen Platz unter den 5, dann kann man ja sagen, wenn einem hinterher Platz 12 angeboten wird, ja, die Pille schlucken wir. Ihr wisst aber, dass Platz 12 wahrscheinlich reicht in Bayern. Das kann ja auch ein Kompromiss sein.
Ja, klar. Also.
Wenn du es dir backen könntest, Themen als Bundestagsabgeordnete, welche würdest du gerne besetzen? Also die du jetzt auch als Juso-Vorsitzende besetzt? Oder gibt es dann irgendwas noch was, wo du sagst, na komm, das ist schon eine größere Spielfläche, da würde ich mir gerne noch was mit dazu nehmen?
Nee, also ich glaube im Moment wäre das so das Themenspektrum, was ich auch gerne machen würde, weil ich da einfach in den letzten Jahren viel daran gearbeitet habe. Ne? Also alles, was in den Bereich Arbeit, Ausbildung fällt, was aber auch zum Beispiel in das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Frauenstärkung angeht. So, das sind irgendwie wichtige Themen für mich. Da würde ich gerne auch wirklich was konkret voranbringen.
Wenn du dir eine konkrete Veränderung in irgendeinem Politikfeld wünschen dürftest, die sozusagen sofort in Kraft treten würde, was wäre das?
Ich glaube, dann würde ich erstmal das Wahlalter absenken.
Auf
16 erstmal.
Okay.
Ja, genau. Das fände ich schon mal wichtig, damit junge Leute einfach ja auch stärker als Faktor wahrgenommen wird. Ne? Also um den man sich auch kümmern muss und deren Interessen man wahrnehmen muss, weil sie eben auch wählen.
Lieblingsslogan, wenn du dir einen aussuchen dürftest?
Pah.
Jetzt kannst du in der Öffentlichkeit einen raushauen. Komm, Johanna Ueckermann sagt, das ist der SPD-Slogan, mit dem wir...
Ja, das, nee, da bin ich ganz schlecht.
Mehr SPD-Wagen. Oder sowas.
Ja, das klingt ja schon so ein bisschen abgedroschen. Ja,
findest du? Ich dachte, mit einem neuen Element drin.
Nee. Also so mit so Sprüchen ausdenken und so Agenturwissen, das ist nicht so meins. Ich sorge für die Inhalte und die Werbeslogans macht jemand anders.
Ja, Johanna Ueckermann ist momentan noch JUSO-Vorsitzende, war heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Ciao.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.